Einfach glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Jesus ist nicht für deine Schuld am Kreuz gestorben und er ist auch nicht leibhaftig auferstanden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach glauben. Und nein, du musst jetzt keine Angst haben, ich bin nicht vom Glauben abgefallen. Ich habe dir einfach nur die zwei wildesten Theorien genannt, wie Theologen, wohlgemerkt Theologen, mit dem Kreuzestod von Jesus und der Auferstehung umgehen. Und ich sag's dir vorab, es ist nicht meine Meinung. Aber was wäre, wenn das rund um Ostern alles nur Fake News wären und das, was in der Bibel steht, gar nicht wahr ist? Was ist dann? Ich will mit dir in dieser Folge das Spiel sozusagen mal umdrehen und dem einfach mal Stück für Stück nachgehen. Was wäre, wenn diese Sätze, die ich am Anfang gesprochen habe, nochmal, die sind nicht meine Überzeugung, was wäre, wenn diese beiden Sätze wirklich stimmen würden? Wir gehen das gleich mal durch. Denn dieser Podcast erscheint in der Karwoche, in der sogenannten Holy Week. Und ich dachte mir, ich will einfach nochmal etwas zum Thema Ostern, Kreuzigung, Auferstehung machen. Und wir werden gleich dieses Spielchen machen. Bevor wir das allerdings tun, will ich dich jetzt schon darauf hinweisen, dass die nächste Folge eine ganz besondere wird, denn ich werde dort einen Gast haben. Dave Grohn vom Apologetik-Projekt. Er war schon ein paar Mal hier im Podcast zu Gast und wir haben uns unterhalten über die Frage 1000 Bibelauslegungen. Wer hat recht? Es wird mega, es wird richtig cool. Du wirst einiges an die Hand bekommen, wie du das herausfinden kannst. Was ist jetzt eine richtige, eine gute Bibelauslegung und was kannst du ganz getrost auch links liegen lassen? Aber wenn du Dave kennst, wenn du mich kennst, ist es nicht so, dass wir dir in zwei Minuten alles um die Ohren ballern, sondern wir gehen da den einen oder anderen Schlenker, Umweg, Kurve und sonst was. Und das war richtig cool. Also du kannst dich darauf freuen, dass die Folge kommt. Und dann gibt es noch ein paar andere Themen, die mich reizen, die ich wichtig finde. Und manches davon klang immer mal schon wieder an in Rückmeldungen, die ihr mir gegeben habt. Aber manche Themen oder zu manchen Themen, sagen wir es mal so, zu manchen Themen muss ich mir mehr Zeit nehmen zur Vorbereitung. Also zum Beispiel wird immer wieder gewünscht, dass ich mal etwas mache, eine Folge mache zum Thema die Frau in der Bibel, die Rolle der Frau in der Gemeinde, Frauen in der Gemeindeleitung, Frauen als Pastoren und so weiter. Ja, das habe ich auch vor, das will ich auch machen, aber dazu will ich mich noch mehr vorbereiten, um dir meinen Standpunkt darzulegen. Oder was ein Thema, das mich extrem beschäftigt, ist nicht der einzelne Fall, also das, was gerade in den Medien ist mit Christian Ulmen und Colin Fernandes, was man gerade rauf und runter überall liest und hört. Ich würde gerne einen Schritt weitergehen und fragen, hat die sexuelle Revolution uns wirklich befreit? Und das ist ein ganz, ganz heißes Eisen und ein ganz, ganz heißes und heikles Thema. Ja, heiß vielleicht auch, weil es um Sex geht, aber eigentlich geht es gar nicht um Sex, sondern es geht um Ausbeutung, es geht um falsche Rollenbilder, es geht um falsche Vorstellungen, es geht um eine Abkehr von Gott, es geht um Gottlosigkeit und all diese Dinge, die spielen eine Rolle und wie ich das in eine Folge packe, das weiß ich noch nicht. Und wie gesagt, das ist auch ein Thema, was sehr heikel und heiß ist und deswegen will ich da nicht aus der Hüfte schießen. Aber es beschäftigt mich sehr. Also alles, was so rund um die sogenannte sexuelle Revolution, wo wir meinten, also wir nicht, ich nicht, weil ich habe da noch nicht gelebt, denn Ende der 68er und dann Anfang der 70er, aber wo wir meinten, wenn jetzt jeder mit jedem in die Kiste springt, dann ist alles gut und wir stellen heute fest, das hat so viel Schmerz und Leid verursacht und tut es immer noch, dass wir vielleicht nicht davon sprechen können, dass es uns befreit hat, aber eben. Dazu vielleicht mal an anderer Stelle eine ganze Folge. Und noch ein anderes Thema, was mich auch beschäftigt und bei dem ich denke, das wäre gut, wenn wir als Christen auch eine fundierte, eine gute und keine aufmerksamkeitserhaschende Meinung haben, hat mit einem ganz aktuellen Thema zu tun. Denn heute, oder mit einem ganz aktuellen, Vorfall oder Ereignis, besser gesagt, heute ist die Tage ist der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Shachar in Berlin zum Staatsbesuch und er ist ja hoch umstritten. Es gibt auch viele Demonstrationen. Er ist unter anderem auch bekannt unter dem Namen Abu Mohammed al-Jolani und er war früher, bevor er jetzt eben Übergangspräsident in Syrien ist, wobei ich mich frage, wie lange geht der Übergang eigentlich noch, bevor er das war, war er Anführer des syrischen Milizbündnisses Hayat Tahrir al-Sham, oft als HTS einfach kurz abgekürzt. Du weißt, was ich meine, HTS. Und das war ein ja, wie soll man das nennen, Milizbündnis, das klingt so formal. Es war ja ein Bündnis innerhalb des Bürgerkrieges in Syrien, das gegen die syrische Armee sozusagen, gegen die syrischen Machthaber gekämpft hat. Aber sie waren wenig zimperlich. Also es ist einiges überliefert. Tom David Frey, den ich manchmal schon zitiert habe, hat zu Syrien einen dreiteiligen Podcast gemacht. Ich glaube, im Herbst letzten Jahres. Musst du mal bei ihm vorbeischauen oder YouTube. Ich verlinke es einfach in den Shownotes. Und da hat er auch über ihn gesprochen. Hochinteressant und hochproblematisch. Nun, was ich sagen will, das Ereignis, das war jetzt heute eben in Berlin, weil er zu Staatsbesuch hier ist. Und er kam dann im Hotel, in dem er war, in den Raum, in dem, also ich weiß es nicht, ich schätze mal 200 oder 150 Journalisten saßen, und er wurde frenetisch gefeiert, wie ein Popstar. Und plötzlich aus dem Applaus heraus erklang dann, also wie skandiert, wie im Fußballstadion, Allahu Akbar Rufe. Also Allah ist groß oder größer. Und das ist ja nicht nur eine Aussage, das wäre ja okay, kann ja jeder glauben, was er will, sondern das ist ein Bekenntnis und auch eine gewisse Form des Herrschaftsanspruches, wenn das radikale Islamisten rufen, was ich jetzt den Reporter nicht unterstellen will, aber die Vergangenheit von Ahmed al-Sharaa, ich sag mal, ihn als einen liberalen Muslim zu bezeichnen, das wäre definitiv falsch, um es mal so auszudrücken. Und gleichzeitig fordern die Grünen ja schon lange einen Feiertag oder Gedenktag für muslimisches Leben in Deutschland. Ne? Und ich denke mir, gut, können wir machen, wenn wir dann vielleicht in der Türkei oder in Syrien auch einen Gedenktag für christliches Leben oder drusisches Leben oder kurdisches Leben haben. Ja? Und du merkst schon, das geht alles ziemlich durcheinander. Und wie sollen wir als Christen uns dazu verhalten? Also auch da geht es mir nicht um eine rein politische Aussage, sondern was macht das mit uns? Mit uns als Gemeinden, welchen Auftrag haben wir auch, aber auch ganz persönlich. Es sind nur wenige Themen. Meine Bitte an dich ist jetzt, und vielleicht machst du jetzt mal gleich eine Stopp, also nicht Stopp, sondern Pause, weil du willst ja unbedingt weiterhören, wie es mit Ostern weitergeht. Wenn du Themen hast oder Gäste, die ich interviewen soll, oder eben Themen, die ich bearbeiten soll, dann schreib mir das gerne. Ich habe in der Vergangenheit immer wieder Themen auch umgesetzt, die ihr mir geschrieben habt. Ich bin mega dankbar dafür. Den ein oder anderen Interviewpartner angefragt. Also, ich sag mal so, das ist natürlich kein Wunschkonzert. Ich bin ja nicht der Weihnachtsmann oder so. Aber ich fände es natürlich mega, wenn ihr mir Tipps gebt, was ihr gerne hören wollt, welches Thema oder wen ich interviewen soll, wen ich zu Gast haben soll. Dann probiere ich das. Also, nicht alles klappt eben. Das meine ich mit Weihnachtsmann und so. Aber schreib's mir gerne. Und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Ostern. Was wäre, wenn das alles umsonst wäre und Fake News wäre? Also was wäre, wenn Jesus wirklich nicht für meine und für deine Schuld gestorben wäre und wenn das Grab am Ostermorgen voll gewesen wäre und er nicht auferstanden ist? Was dann? Wenn das Zentrum des christlichen Glaubens nicht wahr wäre, wenn Jesus eben nicht für deine und meine Sünden gestorben ist und auch nicht auferstanden ist. Ich will bewusst mal diesen Weg gehen, um dir aufzuzeigen, wirklich, also sorry, Spoiler, wie sinnlos der christliche Glaube wäre. Für mich steht und fällt nämlich der christliche Glaube mit der Kreuzigung und der Auferstehung von Jesus und nicht mit Moral oder Tradition. Die Bibel selber, also was heißt die Bibel selber? Gott selbst, der die Schreiber inspiriert hat, der Heilige Geist, sagt es selber. 1. Korinther 15, Vers 17 steht, wenn Christus aber nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch in euren Sünden. Wenn Christus aber nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch in euren Sünden. Also der christliche Glaube wäre dann nicht einfach nur so ein bisschen falsch oder vielleicht nicht ganz so cool oder so haarscharf daneben. Er wäre für die Tonne, er wäre nutzlos. C.S. Lewis, der große Philosoph und Autor der Narnia-Chroniken unter anderem, er sagte einmal, wenn das Christentum falsch ist, ist es bedeutungslos. Wenn es stimmt, ist es von unendlicher Bedeutung. Was es nicht sein kann, ein bisschen wichtig. Wenn das Christentum falsch ist, ist es bedeutungslos. Wenn es stimmt, ist es von unendlicher Bedeutung. Was es nicht sein kann, ein bisschen wichtig. Und ich stimme ihm zu. Also er ist ein viel schlauerer Kopf gewesen als ich, aber ich stimme ihm 100% zu. Wenn das Christentum falsch ist, dann forget it. Wirklich, dann macht es keinen Sinn. Dann verschwende nicht deine Zeit, dann mach, was du willst. Wenn Jesus nicht für unsere Sünden gestorben ist, dann ist aber auch unsere Schuld nicht bezahlt. Also es ist nicht nur der Glaube sinnlos, das Christentum sinnlos und unwichtig, sondern für unsere Schuld ist nicht bezahlt. In Römer 6, Vers 23 steht, der Lohn der Sünde ist der Tod, aber das Geschenk Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber das Geschenk Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und drei Kapitel vorher, in Römer 3, Vers 23 bis 25, heißt es, alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist ein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Ohne dieses Opfer, so ergänze ich, bleibt nur der erste Teil, der Tod. Und ohne dieses Opfer gibt es keine Vergebung unserer Schuld. Im ersten Teil der Bibel in Jesaja 59, Vers 2 steht, eure Schuld ist es, die euch von eurem Gott trennt. Eure Sünden haben ihn von euch getrennt, sodass er euch nicht hört. Also es ist kein Kavaliersdelikt oder ähnliches, sondern unsere Schuld, die nicht gesühnt, nicht vergeben ist, die sorgt dafür, dass unsere Trennung bleibt zwischen Gott und Mensch. Ohne den Sühnetod gibt es keine Brücke, gibt es nur Trennung. Und nur mal so by the way, viele sagen ja, am Kreuz vollbringt Gott oder der Mensch oder wer auch immer ein qualvolles Menschenopfer. Das stimmt, wenn wir der Ansicht sind, dass am Kreuz lediglich ein Mensch stirbt. Aber Jesus, so lehrt es die Bibel, ist immer 100% Mensch und 100% Gott. Das bedeutet, am Kreuz stirbt Gott. Da stirbt nicht einfach nur ein Mensch. Da wird nicht ein Mensch geopfert, damit der Vater im Himmel wieder beruhigt ist und sein Zorn besänftigt ist. Das wäre in der Tat brutal, wenn Gott ein Menschenopfer fordert. So nach dem Motto, die ganzen Opfertiere im ersten Teil der Bibel, die haben nicht ausgereicht, jetzt muss ein Mensch geopfert werden. Nein, das steht nirgends in der Bibel. Sondern am Kreuz stirbt Gott selbst. Am Kreuz stirbt Gott selbst, weil Jesus Gott ist. Ich und der Vater sind eins, sagt Jesus im Johannesevangelium. Und weil am Kreuz Gott stirbt, ist es kein Menschenopfer, das Gott dargebracht wird. Das ist ja ein beliebtes Argument, wollte ich schon sagen. Es ist ja nicht mal ein Argument, es ist ein Pappkamerad, mehr ist es nicht. Von liberalen Theologen, progressiven Theologen, die sagen eben, wie kann Gott nur so grausam sein? Nein, der Punkt ist doch gerade, sorry, ich weiß, ich verlasse gerade meine Stringenz, aber der Punkt ist doch gerade, dass Gott für dich und mich stirbt. Dass er nicht ein Opfer braucht, sondern sich selbst hingibt. So groß ist seine Liebe. Aber nochmal, wenn Gott das nicht tut, dann gibt es keine Versöhnung zwischen dir und Gott und auch keine Versöhnung zwischen Menschen. In 2. Korinther 5, Vers 18 steht, Gott hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Natürlich ist damit in erster Linie damit gemeint, dass wir als Christen auch andere Menschen zur Versöhnung mit Gott aufrufen oder sie dorthin führen sollen. Dass wir sie einladen, dass wir mit ihnen reden, dass wir mit ihnen beten oder whatever, dass sie eben auch zum Glauben an Jesus kommen und diese Versöhnung erleben. Aber es gibt doch keine Versöhnung zwischen Menschen, wenn es keine Versöhnung mit Gott gibt. Es gibt keine Grundlage dafür, dass es Vergebung und Versöhnung zwischen Menschen gibt. Weißt du, ich muss immer so ein bisschen schmunzeln. Wenn in der Schule, wenn ich das so mitbekomme, also ich unterrichte auch Rallye in der Schule, wenn sich zwei Kinder irgendwie so streiten und dann schlichtet ein drittes Kind, ich mache es jetzt sehr salopp, ne? Und dieses eine Kind sagt dann, so, jetzt gebt euch die Hand und sagt Entschuldigung. So, und du weißt schon, was passiert. Die zwei geben sich die Hand, gucken sich nicht mal mit dem Hintern an und sagen mir so, Entschuldigung. Und ich denke mir, oh wow, so sieht Versöhnung aus. Aber das ist der ganze Punkt. Wenn wir nicht mit Gott versöhnt sind, dann können wir auch nicht mit Menschen versöhnt sein. Also das bedeutet, dass der christliche Glaube, wenn er nicht wahr ist, wenn das, was in der Bibel steht, nicht wahr ist, wenn Gott nicht für dein und mein, wenn Jesus, naja, Gott auch, wenn, also Jesus ist ja Gott, wenn Jesus nicht für deine und meine Schuld gestorben ist, dann gibt es keine Versöhnung zwischen Menschen. Weil was soll das Gegengewicht sein? Was soll das Gegengewicht sein, aufgrund dessen ich jemand anderem vergeben kann? Ich kann doch nur vergeben, weil mir vergeben wurde. Und es ist keine echte Vergebung, Versöhnung, Heilung zwischen Menschen möglich. Es geht nicht. Also das heißt, um mal kurz einen Moment sozusagen innezuhalten, wenn diese Aussagen der sogenannten liberalen Theologie wahr wären, ja, Jesus ist nicht für deine Schuld am Kreuz gestorben, sondern er solidarisiert sich mit den Armen, mit den Entrechteten, mit denen, die am Rande stehen. Er geht den Weg der Demut bis ans Ende, bis er gekreuzigt wird und so weiter und so fort. Aber wenn er nicht für deine Schuld stirbt und wenn er am Ostermorgen nicht leibhaftig auferstanden ist, wenn dem so ist, dann ist der Glaube sinnlos, weil das Zentrum des Glaubens entkernt ist, dann gibt es keine Vergebung und keine Versöhnung mit Gott und auch keine Versöhnung mit Menschen. Und am Ende musst du eingestehen und sagen, ja, dann ist Gott tot und die Bibel ein Märchenbuch. Dann ist Gott tot und die Bibel ein Märchenbuch. Denn wenn Jesus nicht auferstanden ist, 1. Korinther 15, 14 steht es. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube sinnlos und die Botschaft, die wir verkündigen, ist sinnlos. Es macht einfach keinen Sinn. Ich spitze es mal zu. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist Gott tot. Weil am Kreuz stirbt ja nicht ein Mensch einfach nur so, sondern da stirbt Jesus, Mensch und Gott zugleich. Klar, kannst du jetzt sagen, die liberalen Theologen, die glauben ja auch nicht mal, dass Jesus Gott war. Ja, ich will jetzt, also das ist ein bisschen arg schemenhaft und Schublade und so weiter, aber ich will es mal andersrum ausdrücken. Ja, wenn dir ein Theologe begegnet, der dir sagt, dass Jesus nicht mal Gott war, dann unterhalte ich mit ihm, dann sei nett zu ihm, dann seid vielleicht auch gute Freunde, dann geht ein Bierchen zusammen trinken oder whatever, also spielt Fußball oder ist egal, was er macht. Unterhaltet euch auch über den Glauben, über die Bibel und diskutiert, ist alles gut. Aber er kann von sich nicht behaupten, dass er Christ ist. Er kann von sich nicht behaupten, dass er Christ ist. Denn wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist Gott tot. Und dann haben die großen Religionskritiker recht. Und es ist so. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, wenn das Grab am Ostermorgen voll war, und es gibt Kollegen, es gibt Pfarrerinnen und Pfarrer, die glauben das. Ich rede ja jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, rede ja irgendwas vom Himmel oder so. Es gibt so viele Theologen, Pfarrerinnen und Pfarrer, die glauben nicht, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist. Dann glauben sie am Ende an einen toten Gott. Aber nicht an den Gott der Bibel. Wenn Jesus nicht für dich und mich gestorben ist und wenn er nicht auferstanden ist, dann ist Gott tot. Ich sage es in dieser Radikalität. Und dann ist die Bibel ein Märchenbuch, wie ich gesagt habe. Denn, schau mal, der gesamte zweite Teil der Bibel, der steht und fällt ja damit, ob Jesus für meine Schuld gestorben ist und ob er auferstanden ist an Ostern. Darum dreht sich das Neue Testament. Natürlich, in den Evangelien gibt es auch ganz viele Geschichten bis zur Passion Jesu und Kreuzigung und Auferstehung, die vom Leben Jesu erzählen, klar. Aber selbst in diesen Erzählungen gibt es immer wieder Stellen, an denen Jesus auf seine Kreuzigung und seine Auferstehung hinweist. So wichtig ist es, dass es vorher schon vorkommt. Und alles danach, also die Apostelgeschichte, die Briefe, die Offenbarung, die haben, also ich habe es jetzt nicht abgezählt, tut mir leid, aber ich würde mal sagen, zu 90-95% das zum Inhalt. Was heißt es zu glauben, weil Jesus für dich und mich gestorben und auferstanden ist? Das ist die Kernfrage und dann wird entfaltet, was christlicher Glaube bedeutet. Aber da geht es dann nicht mehr groß um den irdischen Jesus, wie er gelebt hat, wann er gelebt hat, wo er gelebt hat, wie er mit seinen Jüngern unterwegs war und so weiter. Das kommt auch noch vor, ja, aber es spielt nicht mehr die Rolle. Und dann wäre die Bibel ein absolutes Märchenbuch, weil ja auch im ersten Teil der Bibel, ich verlinke dir das auch in den Shownotes, ich habe mal einen Blogartikel geschrieben, der rote Faden durch die Bibel, dass Jesus ja schon im ersten Teil der Bibel vorkommt. Schon in den ersten Kapiteln kommt Jesus vor oder wird prophetisch auf ihn hingewiesen. Also die ganze Bibel wäre nicht mehr als das, was übrigens Theologen, die das auch alles anzweifeln, sagen, dass es ein Buch ist, in dem sind Geschichten gesammelt von Menschen, die Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Und das finde ich höchst gefährlich. Denn wie viele Bücher gibt es auf dem Büchermarkt, in denen Menschen, Autoren, Autorinnen beschreiben, welche Erfahrungen sie mit Gott gemacht haben oder meinen, mit Gott gemacht zu haben. Also irgendwo muss sich ja die Bibel schon noch unterscheiden. Aber sie wäre ein Märchenbuch. In 2. Petrus 1, Vers 16 steht, wir haben uns nicht etwa irgendwelche klugen Geschichten ausgedacht, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und von seiner Wiederkehr erzählten. Nein, wir haben seine Majestät mit eigenen Augen gesehen. Und 2. Timotheus 3, Vers 16 bis 17 steht, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Wenn es ein Märchenbuch ist, braucht man das alles nicht. Aber die Bibel ist kein Märchenbuch. Und die letzte Konsequenz dieser ganzen Geschichte wäre, dass es keine Hoffnung gibt. Am Ende bleibt nur Leere. Absolut Leere. Nichts. Leer. Nada. Niente. 1. Korinther 15, 19. Wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir die bedauernswertesten von allen Menschen. Wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir die bedauernswertesten von allen Menschen. Und du kannst ganz leicht feststellen, ob Theologen, Pfarrer, Pastoren, whatever, Leiter bedauernswert sind oder nicht, ob Inhalt ihrer Verkündigung der Auferstandene, der gekreuzigte und auferstandene Jesus ist und die Ewigkeit, die auf uns wartet, oder ob es nur ums Diesseits geht. Denn wo ich nicht glaube, dass Jesus für meine Schuld stellvertretend gestorben ist und es ein Leben nach dem Tod gibt, weil Jesus leibhaftig auferstanden ist, da kann ich ja nur noch über das Diesseits predigen. Was soll ich denn über was anderes predigen? Da kann ich ja nur noch meine Schäfchen dazu auffordern, lieb und nett zueinander zu sein, soziale Gerechtigkeit zu üben, Thema Klimawandel, Bewahrung der Schöpfung und all diese moralischen, ethischen, politischen, gesellschaftlichen Themen ansprechen, die ja ohnehin schon überall angesprochen werden. Aber ich habe sonst nichts zu sagen. Wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir die bedauernswertesten von allen Menschen. Wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir die bedauernswertesten von allen Menschen. Wenn Jesus nicht für dich und für mich stellvertretend gestorben ist, dann gibt es keine Vergebung. Wenn er nicht leibhaftig auferstanden ist, gibt es keine Hoffnung. Und wenn das alles nicht wahr ist, dann ist unser Glaube leer. Dann brauchst du auch keine frommen Karten mehr schreiben, dann brauchst du auch keine schönen Verse aus den Psalmen oder anderen Büchern der Bibel zitieren. Warum? Sie wäre ein Märchenbuch und Gott wäre tot. Aber was wäre, wenn das alles wahr ist, was in der Bibel steht? Was wäre, wenn es wahr ist, dass Jesus für deine und meine Schuld stellvertretend gestorben ist? Was wäre, wenn es wahr ist, dass Jesus am Ostermorgen leibhaftig auferstanden ist? Was wäre, wenn es wahr ist, was der Engel den Frauen sagt, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Dann ist die Bibel lebendig, dann ist Glaube lebendig, dann ist Gott lebendig, dann spricht Gottes Wort zu dir und zu mir, dann gibt es Hoffnung, dann gibt es Zuversicht, dann gibt es Zukunft und dann gibt es ewiges Leben. Es gibt Vergebung, es gibt Versöhnung, es gibt Heilung, selbst für die schlimmsten Sünden. Ist es nicht schön? Ich will dir am Ende dieser Folge, also du siehst schon, das Ende wird recht früh eingeläutet, aber es liegt daran, dass es ein langes Ende ist. Ich will dir jetzt nämlich zum Schluss so ein paar Gründe in Anführungszeichen mitgeben, warum die Auferstehung echt ist. Weißt du, mit der Kreuzigung, da kann man ja jetzt historisch betrachtet weniger Probleme haben, weil man sagt, ja gut, Jesus hat gelebt, er wurde halt gekreuzigt, alles klar, warum soll ich das anzweifeln? Da ist lediglich die Frage, ist er wirklich für meine Schuld gekreuzigt worden, stellvertretend? Ja, lies Römer 3 nochmal ab Vers 20 ungefähr und die folgenden Verse. Lies es und dort wirst du sehen, dass Jesus für deine und für meine Schuld gestorben ist, weil wir das dringend nötig haben. Jemand, der mich mit Gott versöhnt. 2. Korinther 5 kannst du noch dazu nehmen, okay? Aber mit der Auferstehung ist es ja natürlich ein bisschen anders. Die können wir ja nicht beweisen. Und ich habe jetzt auch nicht vor, dir die Auferstehung zu beweisen im ganz klassischen Sinn. Ich will dir aber lediglich so ein paar Gedanken mitgeben, die es ganz schwer machen, zu glauben, dass die Auferstehung nicht stattgefunden hat. Drehen wir es mal wieder um, okay? Also ich liefere dir keine Beweise, dass sie stattgefunden hat, sondern ich liefere dir ein paar Gedanken. Wenn du sie mitgehst und nachvollziehen kannst, dann wird es ganz, ganz schwer fallen, nicht an die leibliche Auferstehung zu glauben. Fangen wir ganz low level an. Die Evangelien berichten, dass das Grab leer war. Und niemand hat es überzeugend widerlegt. Das Alte und das Neue Testament sind so gut bezeugte Schriften wie keine andere Schrift der damaligen Zeit. Und es wäre wirklich ein leichtes gewesen, wenn die großen Schriftsteller und Philosophen der damaligen Zeit eine Schrift verfasst hätten, wider die irrsinnige Annahme der Auferstehung oder gegen die dummen Christen, so die Kurzform davon. Es wäre ganz leicht gewesen. Nichts davon ist geschehen. Natürlich wurde die Auferstehung auch in nichtchristlichen Kreisen oder unter nichtchristlichen Autoren kritisiert, ja, aber es gibt keine überzeugende Widerlegung, sodass du sagen kannst, oh ja, stimmt, diese Argumente, bam, 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 die überzeugen mich, das Grab war nicht leer. Gibt es einfach nicht. Dann lesen wir von den Augenzeugenberichten. Viele Menschen haben Jesus nach seinem Tod gesehen. In 1. Korinther 15, 5-8 klingt es so. Jesus wurde von Petrus gesehen und dann von den 12 Aposteln. Danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, von denen die meisten noch leben, nur einige sind inzwischen gestorben. Dann wurde er von Jakobus gesehen und später von allen Aposteln. Als letzter von allen habe auch ich, Paulus, der das schreibt, ihn gesehen, so als wäre ich zur falschen Zeit geboren worden. Es gibt also schon innerbiblisch einige Hinweise darauf, dass Jesus gesehen wurde nach seiner Auferstehung. Und nochmal, es wäre ein leichtes, das alles zu widerlegen, wenn es denn so einfach wäre, zu widerlegen. Jetzt schauen wir uns mal die Jünger an. Wenn wir das Neue Testament lesen, dann fällt uns immer wieder auf, also mir zumindest, dass ich in bester Gesellschaft gewesen wäre damals, denn die Jünger waren manchmal ziemliche Schisser. Und ängstlich, sagen wir es mal so, ja. Sie waren ängstlich, wenig mutig, haben manchmal vielleicht ein bisschen den Mund voll genommen, aber ansonsten nicht viel hinbekommen. Aber plötzlich wurden sie ganz mutig. Apostelgeschichte 2, das Pfingstwunder, da ist ja die Rede davon, dass sie gepredigt haben, dass sie Menschen in ihren Sprachen begegnet sind und gepredigt haben. Also aus diesen ängstlichen Jüngern wurden plötzlich mutige Jünger, die leidenschaftlich von Jesus erzählt haben. Würdest du das tun oder würdest du diese Veränderung an dir merken, wenn das alles eine Lüge wäre? Wir können auch eins draufsetzen. Die Leidensbereitschaft, das Märtyrertum, bis dahin, dass es ein Kennzeichen Martyrer der ersten Christenheit war, also das heißt Zeugnis geben, was aber nicht nur körperliches Leiden bedeutet, aber eben auch. Die Jünger haben für ihren Glauben gelitten und sind aufgrund ihres Glaubens oder wegen ihres Glaubens getötet worden. Menschen bis heute erleiden dieses Schicksal. Sie werden verfolgt, sie werden misshandelt, sie werden gefoltert, eingesperrt und umgebracht. Warum? Weil sie an Jesus glauben. An den Jesus, wie ihn die Bibel überliefert, der für dich und für mich gestorben und auferstanden ist leiblich. Wenn es alles eine Lüge wäre, dann gäbe es nicht so viele Millionen Christen weltweit, die wegen ihres Glaubens verfolgt, eingesperrt, misshandelt und getötet werden. Es würde kein Mensch für eine Lüge tun. Vereinzelt, ja klar, es gibt immer irgendwelche Ideologien, denen einige Leute hinterherrennen. Ja, lass es vielleicht ein paar Tausend sein, ja, die mag es geben. Aber nicht in diesem Stil bis heute. Und das zieht sich ja durch die ganze Kirchengeschichte. Schau mal, selbst in den, also schon in den ersten Jahrhunderten, ersten zwei, drei Jahrhunderten gab es ja Christenverfolgungen, die waren quasi an der Tagesordnung. Manche waren heftiger, manche waren nicht so heftig, aber sie waren im Prinzip an der Tagesordnung. Hey, wenn das alles eine Lüge wäre und vor allem, musst du dir doch mal überlegen, eine Generation sagt es der anderen, ne? Und eine Generation sagt dann, ey, stopp mal, Moment, können wir hier mal kurz Time Out. Das ist doch alles eine Lüge. Ich glaube das einfach nicht. Ich sage einfach, ich glaube den Scheiß nicht mehr und dann geht's mir gut. Das wäre so einfach gewesen, wenn es denn eine Lüge wäre. Aber es ist keine Lüge. Und deswegen haben Christen das Martyrium auf sich genommen, damals wie heute. Oder denkt nur mal daran, wie schnell sich das Christentum ausgebreitet hat und wie weit es sich ausgebreitet hat. Für eine Lüge wäre das schon sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Das sind alles Gedanken, von denen ich glaube, dass sie eindeutig dafür sprechen, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist und dass die Kreuzigung nicht einfach nur die Tötung eines Menschen war, sondern Gott stirbt für dich und für mich. Und das glauben Christen seit annähernd 2000 Jahren. Und ich will ja einen letzten Hinweis geben, der steht sogar in der Bibel drin. Da muss man aber so kurz mal über eine Ecke denken. Den finde ich aber schon fast lustig. Und zwar steht ja in Matthäus 27, ganz am Ende, die Verse 62 bis 66. Und es war so direkt nach der Kreuzigung. Und dort steht, am nächsten Tag, dem ersten Tag des Passafestes, gingen die obersten Priester und Pharisäer zu Pilatus. Also die oberste, ich sage jetzt mal jüdische Elite, geht zu Pontius Pilatus, der ja sozusagen der Machthaber war über die Region Galiläa, Judäa, Israel, wie wir es jetzt heute so bezeichnen, also dort, wo Jesus eben lebte. Sie sagten zu ihm, Herr, uns ist eingefallen, dass dieser Verführer, so nennen sie Jesus, als er noch lebte, einmal gesagt hat, nach 3 Tagen werde ich von den Toten auferweckt. Wir möchten dich deshalb bitten, das Grab bis zum 3. Tag versiegeln zu lassen. Das wird seine Jünger daran hindern, zurückzugehen und seinen Leichnam zu stehlen, um dann allen zu sagen, er sei wieder lebendig. Denn wenn das geschieht, wird der Betrug noch schlimmer sein als vorher. Pilatus erwiderte, nehmt Wachen mit und sichert das Grab so gut ihr könnt. Also versiegelten sie das Grab und stellten Wachen auf, die es schützen sollten. Ich finde das so lustig, weil, jetzt pass auf, was passiert hier? Also die jüdische Elite sagt, also ja, in meinen Worten kurz zusammengefasst, ey Pilatus, du musst unbedingt das Grab bewachen lassen, denn es geht das Gerücht um, dass Jesus am 3. Tag aufersteht von den Toten und das gibt's ja nicht, also das hat noch nie jemand gemacht, deswegen werden wahrscheinlich seine Jünger kommen, werden seinen Leichnam klauen und dann stellen sie sich am Sonntag hin und sagen, ey, Jesus ist auferstanden, also bitte, stell Wachen hin, damit wir das verhindern können. So, und jetzt passiert aber aus Sicht derer, die das so wollten, genau das. Das Grab ist plötzlich leer. Das Grab ist leer. Wenn nun Jesus nicht leibhaftig auferstanden wäre, sondern wirklich sein Leichnam gestohlen worden wäre, dann würde das doch irgendwo stehen. Dann würden wir irgendwo in der Literatur der damaligen Zeit, weil wir haben einige Hinweise in der säkularen Geschichtsschreibung, der römischen Geschichtsschreibung gibt es viele Hinweise, also nicht nur römisch, auch jüdischen Geschichtsschreibung, gibt es viele Hinweise auf Jesus. Und wenn das passiert wäre, wären nämlich zwei Dinge eingetreten. Erstens wäre dieses Worst-Case-Szenario von den Pharisäern und Priestern eingetreten und damit wäre das in irgendeiner Literatur aufgetaucht. Und zweitens hätte es sehr wahrscheinlich ein paar Köpfe gekostet. Denn man kann die Stelle auch so übersetzen oder lesen, dass die Wachen mit ihrem Leben das Grab beschützen sollten. Also sprich nach dem Motto, ey, wenn ihr es verbockt, dann werdet ihr den Kopf kürzer gemacht. Das war damals nicht unüblich, klingt jetzt vielleicht so, als ob es an der Tagesordnung wäre, das will ich damit nicht sagen, aber das war nichts Besonderes in der damaligen Zeit. Also von daher wäre genau das passiert und eingetreten, was Pontius Pilatus verhindern wollte und zack, hätte jeder was schreiben können, nichts ist passiert. Also das heißt, selbst innerbiblisch wird dieses Motiv oder dieser Gedanke, dass der Leichnam von Jesus geklaut worden wäre, nicht aufgegriffen. Und das bedeutet, dieser Gedanke, dass das Grab voll war am Ostermorgen, der ist so abwegig. Also was viele vorgeworfen hätten oder haben, ist verhindert worden. Und es gibt keinerlei Zeugen oder Texte dafür, dass so etwas überhaupt in Betracht gezogen wurde. Insofern, weil Jesus für dich und für mich stellvertretend einen Sühnetod starb, gibt es Erlösung von der Sünde, Vergebung für unsere Schuld, Versöhnung mit Gott und Mensch. Und weil Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, sind alle seine Verheißungen wahr, auch die des ewigen Lebens, das auf jeden wartet, der ihn glaubt und ihm vertraut. Und weil diese Verheißungen wahr sind, weil er auferstanden ist, gibt es Hoffnung, gibt es Zukunft, gibt es Perspektive. Das ist so, so wunderschön und einzigartig und das Alleinstellungsmerkmal des christlichen Glaubens. Und ich hoffe, dass ich dir in dieser Folge einerseits durch diese Verdrehung, dass wir mal dem Gedanken nachgegangen sind, was bedeutet das, wenn das alles nicht so wäre, wie es in der Bibel steht, als auch jetzt zum Schluss mit so ein paar Gedanken, die die Auferstehung in Anführungszeichen beweisen oder darlegen sollen, dass ich dir geholfen habe, neu festzuhalten an dieser Hoffnung, die wir haben, an diesem Glauben, den wir haben, an diesem Wunder, dass Gott selbst die Schuld auf sich nimmt, die auf mir lastet, um mich zu erlösen, um dann am dritten Tag von den Toten wieder auferweckt zu werden. Das ist so gewaltig. Und ich hoffe wirklich sehr und ich wünsche es dir von Herzen, dass du Ostern dieses Jahr genau aus dieser Haltung, aus diesem Glauben heraus lebst, dass es so gewaltig ist, dass Jesus für dich und für mich gestorben ist und dass er auferstanden ist. Und wenn diese Folge dir dabei hilft oder geholfen hat, dann würde es mich mega freuen, wenn sie dich inspiriert, neu oder von neuem oder egal wie, aber auf jeden Fall Ostern dieses Jahr, Karfreitag und Ostern dieses Jahr ganz bewusst, ganz besonders zu erleben. Und deswegen würde es mich auch freuen, wenn du die Folge weiterleitest, wenn du sie in den Status setzt, verlinkst, wenn du sie jemandem schickst, wo du sagst, ey, der struggelt vielleicht so ein bisschen mit der Frage nach Kreuzigung und Auferstehung oder er braucht diesen Zuspruch oder er braucht diese Gedanken, egal. Mich würde es riesig freuen, wenn du mithilfst, dass sich der Podcast, der Inhalt verbreitet. Weil weißt du, ich will nichts anderes als das, was ja mein Podcast sagt, einfach glauben. Ich will dir helfen, in dieser immer komplexer werdenden Welt einfach an Jesus festzuhalten, an ihn zu glauben. Und wenn du sagst, das ist so cool, das ist so hilfreich, das hilft auch anderen und du leitest es weiter oder bewertest das positiv oder gibst ein Like oder einen Daumen nach oben, weißt du, das ist gut für Algorithmus und so, dann wird es mehr angezeigt, dann erscheint das weiter oben oder wird in Suchen schneller angezeigt, dann wäre das cool. So, das würde mich mega freuen. Und zum Schluss nochmal der Reminder, hast du Themen, hast du Vorschläge an Gästen, die ich mal in meinen Podcast holen soll, dann nur zu, lass es mich gerne wissen. Ansonsten wünsche ich dir jetzt schon, wenn diese Folge eben erscheint, werden wir in ein paar Tagen Karfreitag feiern oder erst Gründonnerstag, dann Karfreitag und dann Ostern. Und deswegen wünsche ich dir in diesem Sinne von Herzen ganz, ganz, ganz reich gesegnete Ostertage, Karfreitag, Gründonnerstag und Ostern. Und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und Gottes Segen. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info@david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.